Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Eine der beliebtesten Erfolgsserien der letzten 10 Jahre schlägt ihr letztes Kapitel auf. Natürlich mit wuchtigen Worten.
Wo dieses Blut auch hinführt. Du musst noch ein letztes Mal kämpfen. Bringen wir es zu Ende.
Ja, da wird etwas zu Ende gebracht. Heute ist die allerletzte Staffel der Serie Stranger Things auf Netflix gestartet. Wir sprechen über den Hype und versuchen zu klären, warum es den Streamingdiensten schwerfällt, an den großen Erfolg anzuknüpfen. Dann gehen wir ins Theater. In Leipzig wird aus Tschechows Kirschgarten ein Girschkarten. Autor Lukas Rietschel versetzt den Klassiker in die Diskurswirren der Gegenwart. In Düsseldorf untersucht die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen die Ausbeutung unserer Erde. Und im Jüdischen Museum Berlin wird zum 100. Geburtstag des Regisseurs Claude Lanzmann eine Ausstellung eröffnet mit Tondokumenten zu seinem epochalen Dokumentarfilm Shoah. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Familien, die sich streiten, das ist ein Lieblingsthema des Theaters. Gründe gibt es ja bekanntlich genug für so einen bühnenwirksamen Zwist. Heute Abend am Schauspiel Leipzig ging es um das Haus der Großmutter, das man renovieren, verpachten oder verkaufen könnte. Lukas Rietschel, sehr erfolgreich als Romanautor, genauso erfolgreich als Dramatiker, hat daraus eine Komödie gemacht, die sich an Anton Tschechows Kirschgarten von 1904 orientiert. Bei ihm heißt das Stück jetzt allerdings Der Girschgarten. Und er hat bei uns im Programm schon mal erklärt, was ihn an Tschechows Figuren so reizt.
Die sagen alle so wahnsinnig gern, man müsste mal was tun und man müsste mal eine Entscheidung treffen. Nämlich in dem Fall über das Gut und wie damit umgegangen werden soll. Aber es trifft niemand gerne eine Entscheidung. Und die sind so sehr gut darin, das so rauszuzögern, dass es eben am Ende zwar zu einer Entscheidung kommt, die sie aber selber gar nicht treffen konnten, und dann reisen sie alle wieder ab. Und dann sind sie auf eine Art vielleicht auch ganz zufrieden. Und das zu übertragen auf diese Debattenkultur, die wir heutzutage haben, also dieses ewige Zirkulieren von Fakten oder Nicht-Fakten, und dann ist etwas beschlossen, aber dann wird es sofort wieder in Frage gestellt. Das ist so ermüdend und das ist so anstrengend. Ich dachte, ich möchte mir das rausnehmen, komprimieren und nur das auf der Bühne zeigen, wie diese Gesellschaft in einer ja wirklich herausfordernden Situation es nicht schafft und es auch nicht schaffen will, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, Gesellschaftskritik also von Autor Lukas Rietschel. Heute gab es die Uraufführung von Der Girschgarten am Schauspiel Leipzig. Und unser Theaterkritiker Michael Lages war für uns dabei. Schönen guten Abend, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Erstmal dieser Titel, Herr Lages. Das ist ja irgendwie ein etwas verquerer Karlauer. Aus Tschechows Kirschgarten wird Der Girschgarten. Was soll das heißen? Ist das einfach nur Dialekt oder was ist das?
Das hat tendenziell erstmal gar nichts zu sagen. Das ist ein sächsischer Spaß. Im Sächsischen gibt es durchaus ab und zu mal Probleme mit G und K und wie man es ausspricht. Aber sozusagen inhaltlich macht das erstmal gar nichts mit der Veranstaltung. Tatsächlich, jenseits von dieser Titelspielerei, dreht er quasi die Geschichte ja nicht wirklich um, sondern er schreibt sie im Grunde fort. Wer den Kirschgarten ein bisschen kennt, weiß, dass zum Schluss auf diesem Gutshof ein einsamer alter Diener, nämlich Firs, zurückbleibt, der einfach vergessen wird in dem Haus, das eigentlich schon abgesperrt ist. Und hier fängt die Geschichte eigentlich an mit einer Figur, die genau so in einem Haus überlebt, überwintert hat, ein Leben gelebt hat und eigentlich regelmäßig vergessen worden ist. Es ist eine Großmutter in dem Fall. Und die in der Tat trifft jetzt, anders als es im Kirschgarten ist, wo eigentlich keine wirkliche Entscheidung getroffen wird, die trifft eine und die ist ziemlich grundsätzlich.
Ja, also dieser Familienkonflikt rund um das Haus der betagten Mutter bzw. Großmutter, das womöglich verkauft werden soll, wie diese Großmutter das findet, hören wir uns mal an.
Ich habe mit dem Herrn schon gesprochen und ihm gesagt, dass wir nichts verändern möchten.
Wieso mischst du dich in diesen Termin ein?
Es gibt keinen Termin mehr. Ich habe angerufen und abgesagt.
Mama, du kannst doch da nicht einfach anrufen und absagen.
Weil ihr mein Haus verkaufen wollt. Ihr habt mich schon ins Heim gesteckt. Jetzt nehmt ihr mir auch noch meine Kindheit weg, mein Aufwachsen, mein ganzes jugendliches Glück, das zwischen diesen Mauern steckt. Ich habe die Sache geklärt.
Ja, also da wird heftig gestritten. Ist offensichtlich auch dankbares Material für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Geht es denn da erstmal vor allen Dingen um diesen Generationskonflikt, dass Kinder und Eltern über das Interesse dieser älteren Frau hinweggehen?
Ja, darum geht es auch. Aber das ist, glaube ich, nicht das Zentrale. Auch der angesprochene Konflikt über Fake News und wirkliche Wahrheiten, der wird irgendwann mal etwa in der Mitte des Stückes tatsächlich verhandelt. Aber tatsächlich geht es, glaube ich, fundamental um eine Entscheidung dieser alten Frau, die nämlich, wie es ja auch im normalen Kirschgarten passiert, das Gut jemandem übereignet, der was damit anfangen soll. Das ist im Original der sozusagen Immobilienmakler Lopachin, der sozusagen kleine Datschen bauen lassen will auf dem Gelände des Kirschgartens. Und hier ist es in der Tat, das ist eine schöne Pointe, ein Kleinkrämer, jemand, der einen gar nicht mehr gut laufenden Laden in der Gegend hat und auch vor allen Dingen Äpfel verarbeitet, nicht etwa Kirschen. Und der kriegt von der alten Frau das Haus einfach geschenkt. Alle reden die ganze Zeit darüber, dass man verkaufen müsste, dass man es sozusagen renovieren müsste, dass man damit Geld machen könnte. Die alte Frau hat aber schon entschieden, sie will damit überhaupt kein Geld machen. Sie verschenkt das Haus einfach, um es verfallen zu lassen, um sozusagen aufzugeben, in die Geschichte in der Hinsicht einzugreifen, dass man die Dinge besser macht, sondern dass man sie einfach auslaufen lässt. Das ist ihre Entscheidung. Und dazu hat sie diesen merkwürdigen Nachbarn, der der Kleinhändler ist, der läuft immer auf so hohen Stiefeln, als wäre er eigentlich der Teufel persönlich, also so eine Mephisto-Figur eigentlich. Die Kostüme sind von Teresa Vergo, das hat sie sich mit Sicherheit ausgedacht. Und die Familie steht einfach nur dumm vor der Tür die ganze Zeit und muss irgendwann feststellen, die Oma war schon bei der Stadtsparkasse und hat schon die Sache übereignet, ohne dafür einen Euro haben zu wollen. Und das ist, glaube ich, sozusagen der fundamentale, auch, wie soll man sagen, ideologische Schritt, den die alte Frau macht. Nicht mehr an der Verbesserung der Welt und der Umgebung und ihrer eigenen Lebenswirklichkeit zu arbeiten, sondern einfach alles, was verfällt, verfallen zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine so fundamentale Entscheidung, zu der wäre kein Tschechow nie fähig gewesen. Mhm.
Trotzdem soll es ja laut Ankündigung eine Komödie sein. Wie witzig war es denn in der Inszenierung von Marco Lübbe, dem Intendanten vom Schauspiel Leipzig?
Also Enrico Lübbe hat tatsächlich den Abend also ein bisschen aus der Komödienhaftigkeit, das ist so geschrieben, das hat Pointen, das ist nun nicht brüllend komisch und das ist der Kirschgarten aber ja bekanntermaßen auch nicht, sondern es ist ein Nachdenkstück über, wie man mit Zukunft umgeht. Und Enrico Lübbe hat das tatsächlich mit eigenem Bühnenbild in einen weißen Kasten reingebaut. Da geht dieser Teufel am Anfang vorbei und schiebt die und wirft die vierte Wand zum Publikum und kippt der nach hinten und der Raum ist plötzlich offen und wir sehen, dass die alle im Grunde in diesem weißen Kasten gefangen sind und rätselhafterweise kommt von rechts oben so ein riesiger Kabelgewirrsalat runter und weiß, ob da irgendjemand vergessen hat, die Kabel alle anzuschließen oder ob das einfach die moderne Welt ist, verkabelt bis zum geht nicht mehr. Jedenfalls befinden wir uns die ganze Zeit in diesem weißen Nichts von Raum, gelegentlich sozusagen mit Videos noch weiter verrätselt und dem tatsächlich fechten sie diesen Streit aus. Die Familie, Mann und Bruder, das ist diese Gajew-Figur im originalen Kirschgarten, so ein stiller Träumer und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es eben diesen Geschäftsmann, der alles ändern will, aber der stille Träumer hat eigentlich letztlich den längeren Atmen und den größeren Erfolg. Eine Tochter, eben diese sonderbare Nachbarin aus dem kleinen Laden. Und die reden die ganze Zeit über irgendeine Form von Zukunft und streiten sich und kommen nicht miteinander klar. Tatsächlich, aber irgendwann bekommen wir vermittelt, das war alles völlig umsonst. Und das ist natürlich extrem komisch, wenn alle die ganze Zeit gestritten haben und wir wissen letztlich plötzlich alles. Flop, alles April, war völlig unsinnig.
Also eine überzeugende Modernisierung des Tschechows-Stoffs.
Na, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so sagen, wenn ich das noch kurz sagen darf. Es ist keine Überschreibung. Es ist nicht der Versuch, Tschechow sozusagen zu verbessern, indem man noch besseren Tschechow macht, sondern tatsächlich einen ganz anderen Gedankengang, der ab und zu mal eine Idee aus dem Original benutzt, aber tatsächlich ganz alleine erzählt vom Scheitern lassen der Welt. Und das ist, glaube ich, die zentrale Aussage des Abends.
Michael Lages, ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
1985 wurde Shoah zum ersten Mal gezeigt, der Dokumentarfilm, für den Regisseur Claude Lanzmann über viele Jahre mit Zeitzeugen gesprochen hat, die die systematische Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus miterlebt hatten, ein Meilenstein in der Aufarbeitung des Holocaust. Heute wäre Claude Lanzmann 100 Jahre alt geworden. Er starb 2018 in Paris. Hinterlassen hat er neben seinem Film ein Audioarchiv, das seine Witwe dem Jüdischen Museum Berlin geschenkt hat. Nun wird dort zum 100. Geburtstag des Regisseurs eine Ausstellung mit diesen Aufzeichnungen eröffnet. Sebastian Engelbrecht hat sie für Fazit besucht.
Die Shoah ist ein Ereignis, das sich nicht fassen lässt, weder in Worte noch in Bilder. Der Holocaust ist eine Überforderung, auch für die Nachwelt. Claude Lanzmann lässt die Zuschauer diese Überforderung auch in der filmischen Form spüren, die er für seinen Film Shoah gewählt hat. Er dauert 9 Stunden und 26 Minuten. Lanzmann arbeitete 12 Jahre lang an diesem Film, der seit 2023 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehört. Zu diesem Erbe gehört auch das Audioarchiv Lanzmanns. Es besteht aus 152 Audiokassetten aus 220 Stunden Aufzeichnungen. Das Jüdische Museum Berlin stellt sie nun in einer Ausstellung vor. Kuratorin Tamar Lewinsky erklärt, worum es geht.
Es handelt sich bei den Aufzeichnungen um Arbeitsmaterial, um einfache Mitschnitte von Vorgesprächen mit möglichen Protagonistinnen und Protagonisten. Nie zur Veröffentlichung vorgesehen, wurden sie mit einem tragbaren Standard-Kassettenrekorder aufgenommen. Zu hören sind viele Sprachen, manchmal auch gleichzeitig, oft nicht muttersprachlich.
4 Jahre verbrachte Lanzmann mit den Vorarbeiten für seinen Film. Viele der Gespräche, die er dazu führte, zeichnete er mit einem Kassettenrekorder auf. Zum Beispiel, wie er dem israelischen Historiker Erich Kulka die Idee seines Films vorstellt.
I want to start this story now, in 1975.
With the people, as you catch,
it is an inquiry about the Holocaust. It is an inquiry about the Holocaust, an inquiry which I lead personally as a Jew.
Prägend war für Claude Lanzmann seine erste Reise nach Polen im Jahr 1978. Als er durch die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz lief, sprach er seine Eindrücke aufs Band.
Berlin, Max Israel und Else Sarah Meyer.
In der Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin sind 90 Minuten dieser akustischen Spurensuche des Regisseurs zu hören. Dazu zählen auch Inhalte und Interviews, die am Ende nicht in seinem Film Shoah auftauchten. Einige Gesprächspartner wollten sich nicht filmen lassen, wie Ilana Safran, die das Konzentrationslager Sobibor überlebte, oder der deutsche Bauunternehmer Hermann Gräbe, der in der Ukraine hunderte Zwangsarbeiter vor den Nazis schützte. Oder das Thema der Shoah in Litauen. In den Audioaufzeichnungen kommt es ausführlich vor, im Film fast gar nicht. Die Ausstellung ist nicht ohne Anspruch. Eine quellenkritische Aufarbeitung des Shoah-Films von Claude Lanzmann. Kuratorin Lewinsky beschreibt den Wandel von Lanzmanns Wahrnehmung der Shoah.
Dass es eben wirklich das ganze Spektrum der Shoah erst einmal war, das Claude Lanzmann interessiert hat. Und er hat Zeitzeugen zu sämtlichen Themen befragt. Und erst nach und nach, das sieht man dann in den Filmaufnahmen, hat sich das immer mehr verengt mit diesem sehr, sehr klaren Fokus auf die Vernichtungslager, auf die Sonderkommandos und auf diese Orte. Also auch die Orte der Vernichtung, die ja in diesen langen, langsamen Kamerafahrten zu sehen sind.
2 Zeuginnen der langjährigen Arbeit am Film leben noch. Eine von ihnen ist Corinna Kulma. Sie führte für Lanzmann Interviews mit Opfern und Tätern der Shoah.
Überrascht haben wir nur die Täter. Mit allen Opfern haben wir vorher abgesprochen.
In Audio-Interviews sind viele Täter hörbar, wenn auch oft nur kurz. Lanzmann und seine Mitarbeiterinnen suchten sie zu Hause auf und baten um ein Gespräch. Meist blieb es bei Ausflüchten und Ausreden an der Tür, während in der Tasche das Aufnahmegerät lief. Auch Irena Steinfeld-Levy machte diese Erfahrung.
Die Arbeit war wahnsinnig intensiv. Es ist ein Thema, in das man eintritt und das einen dann packt. Und ich glaube, Claude hat hier ein ungewöhnliches Projekt geführt. Ich persönlich bin mir nur später bewusst geworden von der Bedeutung, von der enormen Bedeutung von diesem Film.
Der Film und die Quellenkritik des Films, sie sind so bedeutsam, dass die Ausstellung nicht nur in Berlin, sondern gleichzeitig auch im New York Historical und im Mémorial de la Shoah in Paris zu sehen und zu hören ist.
Sebastian Engelbrecht über Claude Lanzmann, die Aufzeichnungen. So heißt die Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Sie ist dort noch bis April nächsten Jahres zu erleben. Den heutigen Tag haben sich viele Serienfans schon lange rot im Kalender angestrichen. Seit heute Morgen 2 Uhr ist es nämlich soweit. Die 5. und letzte Staffel von Stranger Things kann auf Netflix gestreamt werden. Zumindest die ersten Folgen. Und es geht sehr dramatisch in dieses Finale.
So langsam drehen wir echt durch. Hier festzusitzen. Kein Ende in Sicht. Heute haben wir vielleicht Erfolg. Wir finden Wegner. Und wir beenden das ein für alle Mal. Als Einheit.
Das hier ist nicht wie eine deiner Kampagnen. Du wirst dieses Ende nicht schreiben. Dieses Mal nicht.
Ja, der deutsche Trailer zu einem der größten Hits, die der Streamingdienst Netflix bis heute zustande gebracht hat, 2016, vor 9 Jahren, schrieb die erste Staffel sofort Seriengeschichte. Stranger Things führt die Zuschauer in die 80er Jahre zurück, in die Zeit von Walkman, CB-Funk und BMX-Rädern zu Kindern und Jugendlichen in der US-amerikanischen Kleinstadt Hawkins, die mit übernatürlichen Bedrohungen aus einer finsteren Parallelwelt zu kämpfen haben. Was macht die Faszinationskraft dieser Serie aus und wie schwer fällt es den Streamingdiensten daran anzuknüpfen? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Maren Lickhardt. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und hat vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht zum Thema Binge-Watching. Da ging es auch um Stranger Things. Schönen guten Abend, Frau Lickhardt.
Guten Abend.
Sie sind ja selbst Fan der Serie. Sie haben alle Staffeln gesehen. Was hat Sie damals 2016 da gleich so in den Bann gezogen?
Mich persönlich hat sofort das Intro in den Bann gezogen, weil es mich sofort an den Film Tron erinnert hat.
Auch ein 80er-Jahre-Film?
Genau, ein bekannter 80er-Jahre-Film, der ja auch mit dieser Neon-Röhrenästhetik beginnt im Intro. Und die Serie hatte mich eigentlich ab dem Intro, weil es wirklich so 80er-Jahre-mäßig war. Und damit war ich ja nicht alleine. Also unter anderem die 80er-Jahre-Reminiszenzen haben ja sehr viele RezipientInnen fasziniert und erinnert. Wobei es bei Stranger Things konstitutiv ist, also wesentlich für die Serie ist, dass es ja nicht nur thematisch in die 80er geht und dass wir nicht nur die Kleidung aus den 80ern wiedererkennen und so weiter und so fort, sondern dass wir auch über Anspielungen in die Medienwelt der 80er Jahre also wieder eingeführt werden. Also die jüngeren ZuschauerInnen neu und wir können uns an die 80er erinnern.
Ist es denn wirklich das Erfolgsmodell, dass man da sozusagen in diese vordigitale Zeit zurückschaut? Nostalgie für diejenigen, die sich daran erinnern und für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie sagen, etwas, was wahrscheinlich dann doch sehr exotisch wirkt. Ist das tatsächlich das Erfolgsgeheimnis?
Also eines der Erfolgsgeheimnisse war sicher, dass das Mystery-Genre neu belebt wurde. 2016 gab es gar nicht so viele Mystery-Serien und Filme. Das ging danach erst los. Stranger Things fing 2016 an. 2017 knüpfte Dark daran an. 2022 Paper Girls. Also diese Mischung aus Nerds spielen eine Rolle. Kinder sind ProtagonistInnen. Und das Mystery-Genre wird wiederbelebt, gehörten sie sicher auch zu den Erfolgsrezepten. Aber ich glaube schon, dass diese 80er-Jahre-Welt das Besondere an Stranger Things ist. Und wie gesagt, es geht ja nicht so sehr darum, dass man sich nur an die Frisuren der 80er-Jahre erinnert, sondern dass die ganze Mediensozialisation, die man selbst durchlaufen hat, wieder wachgerufen wird durch Szenen, Ästhetiken, Anspielungen, Musik. Und jüngere ZuschauerInnen finden das sicher interessant, dass das, was sie heute noch tun, historisiert wird. Denn die Kinder in Stranger Things spielen zu Beginn ein Rollenspiel. Heute macht man das immer noch, aber man spielt es auch am PC, Multiplayer-Games und so weiter. Also hier wird ja auch ein Stück Geschichte erzählt, das für junge Leute immer noch sehr, sehr lebendig ist.
Und es hat auch zu großen Begeisterungsstürmen geführt, zum Beispiel was die Musik anbelangt der 80er Jahre. Kate Bush's Song Running Up the Hill aus den 80er Jahren stürmte plötzlich in mehreren Ländern die Charts, weil er in dieser Serie auftauchte. Und es gibt dann viele Bezüge zum Beispiel zu Stephen King, zu E.T., zu allen möglichen 80er Jahre Popkulturphänomenen, was Sie ja auch schon gesagt haben. Aber trotzdem ist es ja eine Geschichte, die auf keiner bereits erfolgreichen Vorlage basiert. Kein Remake, kein Rückgriff auf ein schon bekanntes Erfolgsmodell. Ist das auch ein Grund, warum die Serie eigentlich eine erfreuliche Ausnahme gebildet hat?
Ja, also diese Mischung war zunächst einmal einzigartig und die Produzenten haben ja häufiger berichtet, dass sie nicht überall Erfolg hatten mit ihrer Idee und dann aber bei Netflix gelandet sind, zum Glück. Also Netflix hatte in den 10er-Jahren wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen für Serien und hat dann wirklich etwas ganz Neues geschaffen. Und diese Mischung ist ja dann auch wirklich wiederum in Serie gegangen. Also einige Jahre später, 2022, ist eine weniger erfolgreiche Netflix-Serie erschienen, Die sieben Leben der Lea oder Leas sieben Leben, Lisette wie die Lea, ist eine französische Produktion. Da geht es um Zeitsprünge in die 90er-Jahre. Das heißt, Netflix selbst konnte das eigene Erfolgsrezept lange Zeit weiter ausbauen, indem einzelne Elemente aus Stranger Things in anderen Serien wieder aufgegriffen wurden.
Aber als Stranger Things 2016 zum Sensationserfolg wurde, schien das ja eigentlich erstmal der endgültige Durchbruch des Streamings zu sein, weg vom linearen Fernsehen. Also aufwendig produzierte Serien, die sich bingen, also Folge für Folge hintereinander wegschauen lassen. Aber heute scheint ja diese Anfangseuphorie der Branche etwas abgeflaut zu sein. Es gibt ja eine Flut von Anbietern, eine hohe Wechselbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher, die von einem Abo zum nächsten springen. Wie beobachten Sie das? Ist da jetzt sozusagen schon der Kampf ausgebrochen, um diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten?
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob Netflix weiterhin so erfolgreich bleiben wird, wie es war. Die Konkurrenz ist sehr stark. Der Markt hat sich sehr diversifiziert. Der Trend geht auch ein bisschen hin zur eher Miniserie und weg von Serien, weil es doch anstrengend ist, denen dann über Jahre hinweg zu folgen. Aber vor allem ist es doch so, dass die Zeit der ganz innovativen oder hochgelobten Serien im Moment tatsächlich vorbei ist. Also das heißt nicht, dass es keine guten Serien gibt, aber das Ganze funktioniert wieder etwas schematischer und es gibt immer wieder auch aufwendig produzierte Serien, aber sehr viel gutes, aber nicht sehr gutes Füllmaterial. Die Anbieter versuchen immer, AbonnentInnen durch Redeanlässe zu gewinnen, also eine Serie zu machen, die im Feuilleton einschlägt, damit die AbonnentInnen kommen, aber die bekommen dann schon in der Masse wieder ein durchschnittlicheres Angebot, wobei dagegen auch gar nichts zu sagen ist. Aber die Zeit der ganz großen Serien ist im Moment so ein bisschen vorbei.
Vorbei? Was müssen die Streamingdienste denn tun, um noch einmal einen Hype wie bei Stranger Things zustande zu bringen? Gibt es da ein Erfolgsrezept, das sich bewährt hat?
Nee, ich glaube, kein Musikproduzent oder keine Musikproduzentin, kein Filmproduzentin, niemand kann das ganz sicher wissen, sonst würde man ja ständig Welterfolge produzieren. Solche Konstellationen stellen sich schon eher zufällig ein. Natürlich macht Netflix, machen alle Plattformen Marktforschung, aber letztlich sind das schon zwar gut vorbereitete, aber doch glücksabhängige Erfolge. Und was man machen kann und was Netflix eben gemacht hat, das habe ich beschrieben, ist an eigene Erfolge anknüpfen und das eine Zeit lang ausschöpfen und variieren. Und die Variationen müssen auch nicht schlecht sein, sondern Dark war ja auch ein Welterfolg. Ein Jahr nach Netflix fing das an. Das funktioniert dann eine Weile, bis die Leute das satt haben. Und dann muss man Glück haben für für den nächsten guten Griff.
Und da ist jetzt auch ein großer Druck auf dieser letzten Staffel von Stranger Things. Sie als Fan, was wünschen Sie sich denn jetzt für diese Serie, wenn sie zu Ende geht und wenn Sie jetzt die letzten Folgen sich anschauen?
Also ich persönlich bin tatsächlich eher Fan der früheren Staffeln gewesen. Ich mochte die zunehmende Action nicht so sehr. Ich fand auch, dass der Plot immer komplizierter wird und ich wünsche mir, dass es jetzt so ein glattes Ende findet. Das beobachtet man aber bei fast allen Serien, dass vor allem erfolgreiche Serien, wenn die erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln eingeschlagen sind, stellt sich so der Wille zu einer Überbietung ein. Also ProduzentInnen wollen sich selbst überbieten, indem die Plots komplizierter werden, immer mehr Figuren eingeführt werden oder eben mehr Action oder noch mehr Special Effects und so weiter. Ich persönlich mag das nicht so, aber es scheint ja trotzdem auch zu funktionieren. Also Stranger Things war ja vor allem, glaube ich, die vierte Staffel war so wahnsinnig erfolgreich. Also das heißt, das hat ja lange gut funktioniert, aber ich würde mir wünschen, dass es ein simples Ende nimmt.
Marin Lickhardt, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Und wenn Sie jetzt auch gespannt sind, wie dieses Serienepos zu Ende geht, die ersten vier Folgen der letzten Staffel von Stranger Things gibt's ab heute bei Netflix zu sehen. Am 26. Dezember dann nochmal drei Folgen und zum Start ins neue Jahr die endgültig letzte Folge am 1. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rihanna, Beyoncé, Kate Moss und Lady Gaga gehörten zu ihren Kundinnen. Jetzt ist die Modedesignerin und Musikerin Pam Hogg gestorben. Das teilte ihre Familie in den sozialen Netzwerken mit. Sie wurde wahrscheinlich 66 Jahre. Ihr genaues Geburtsdatum hielt sie immer geheim. Die Schottin war für ihren Punk-Rock-Stil und ihre extravaganten Outfits bekannt. Ihr Signature-Piece war ein Catsuit, ein eng anliegender Ganzkörperanzug, in den sie viele Popstars kleidete, darunter auch Kylie Minogue. Damit war Hogg eine Vorreiterin der Body-Positivity. Das meint die Professorin für Modejournalismus Diana Weiß. Im Deutschlandfunk sagte sie, Pam Hogg habe ihre Mode in der Punkrock- und Clubkultur im England der 80er Jahre entwickelt und sei deshalb auch heute noch Kult.
Pam Hogg war eigentlich selber ein Rockstar. Sie hatte ja auch Bands und sie war eben mit vielen Celebrities auch privat sehr eng befreundet. Ich habe ja immer ihrem Instagram-Account gefolgt und da gab es dauernd Fotos, die sie irgendwie mit Susie Sue von Susie and the Banshees, Bobby Gillespie von Primal Scream. Also sie war wirklich so ganz authentisch, ne, verwurzelt in dieser Szene. Es war bei ihr nicht aufgesetzt. Und ich glaube, wenn jemand so eine Ausstrahlung hat, so eine Strahlkraft, dann kommen natürlich auch so die Sternchen und wollen sich da in ihrem authentischen, coolen Underground-Licht sonnen.
Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus aus Berlin. Aus finanziellen Gründen hat die Bundeskunsthalle in Bonn eine für 2026 geplante Ausstellung abgesagt. Die Show mit dem Titel Social Fabric – 55 Jahre Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland sollte im Sommer ab Juni gezeigt werden. Der kaufmännische Direktor des Museums, Hölken, nannte als Gründe für den finanziellen Engpass im kommenden Jahr gestiegene Preise, Löhne und Betriebskosten. In Museen, Archiven und Bibliotheken, aber auch in deutschen Haushalten finden sich unzählige im Nationalsozialismus entzogene Kulturgüter. Eine neue Leitlinie soll jetzt beim Umgang damit helfen. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben dazu eine gemeinsame Handreichung umfassend überarbeitet. Das gab die Kulturministerkonferenz bekannt. Die Broschüre enthält erstmals eine Übersicht zentraler Ansprechpersonen. Die Informationen sollen dabei helfen, NS-Raubgut aufzufinden und zurückzugeben. In den vergangenen Jahrzehnten wurden in Deutschland mehr als 7.700 Kunstwerke, 27.500 Bücher und unzählige Archivalien an ihre rechtmäßigen Eigentümer oder Erben zurückgegeben.
Der Karikaturist Horst Heitzinger übergibt sein Werk der Bayerischen Staatsbibliothek. Der 86-Jährige ist einer der bedeutendsten politischen Karikaturisten im deutschsprachigen Raum. Das Archiv umfasst mehr als 10.000 handgezeichnete Arbeiten, ausgeführt in Tusche und Aquarell. Heitzinger war für führende deutsche Zeitungen und Zeitschriften als Karikaturist tätig, darunter mehr als 27 Jahre für die Illustrierte Bunte.
Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben und wem gehört eigentlich der Boden, auf dem wir stehen? Diese Fragen stellt jetzt eine Ausstellung im Düsseldorfer K21, das ist das ehemalige Landesparlament Nordrhein-Westfalens. 34 internationale Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich dort mit Krieg, Vertreibung und zerstörter Natur, aber auch mit Regeneration und neuen Formen der Selbstverwaltung. Grund und Boden, so heißt die Ausstellung. Sabine Oelze hat sie für uns gesehen.
Im Museumspark steht die Künstlerin Havin Al-Sindi neben einem schlichten, rechteckigen Lehmbau, bestehend aus einem Raum. 2 Wochen lang hat sie ihn mit ihren eigenen Händen errichtet. Fenster und Türen gibt es nicht. Al-Sindi hat sie in den Lehm hineingeritzt, wie Erinnerungsspuren. Denn in einem solchen Bau ist Al-Sindi in den kurdischen Autonomiegebieten im Irak aufgewachsen.
Es ist die Erinnerung des Lehmhauses. Dadurch, dass es nicht existiert, existieren nur unsere Erinnerungen. Und ich habe das einmal aus meiner eigenen Erinnerung gebaut, komplett das gesamte Haus. Aber diesmal, es bleibt ein Raum. Und ich bringe die Materialität, den Ort hierhin und wir versuchen nochmal mit der Mutter, die original das Haus gebaut hat, zu diskutieren, was das eigentlich bedeutet.
Dieses Lehmhaus wirkt wie ein Prolog zur Ausstellung Grund und Boden. 2 Worte, die heute stehen für Wohnungsnot, Spekulation, Vertreibung. Entwicklungen, die auch die Kunst beschäftigen. Das zeigt die Ausstellung im Museum K21, das früher mal Sitz des Landtags NRW war. Kolja Reichert, Kurator der Ausstellung.
Die Ausstellung Grund und Boden nimmt die Parlamentsgeschichte des K21 zum Anlass, um über Boden heute nachzudenken. Boden im konkreten Sinne, das Bewirtschaften des Bodens, was sind richtige Anbaumethoden, Kolonialismus, Holocaust, die Zukunft des Bodens, das Knappwerden des Bodens, das Teurerwerden des Bodens. Boden im Sinne von, wir leben letztlich auf der Welt alle auf demselben Boden. Und wie geht man mit Ressourcen um und wie teilt man sie?
Die Ausstellung mit Beiträgen von 34 internationalen KünstlerInnen zieht sich durchs ganze Museum. Ein bisschen fühlt man sich an die letzte Documenta mit ihren politischen Fragestellungen erinnert. Überraschend aktuell wirken die Zeichnungen der 89-jährigen Künstlerin Chris Reinicke. Dabei stammen sie aus den 70ern. Mit krakeliger Linie ruft sie zum Protest auf gegen Mietwucher in Düsseldorf. Politisch ist auch die großformatige Fotografie von Andreas Gurski. Wie Spinnen hängen die Demonstrierenden gegen den Braunkohletagebau in Lützerath 2023 hoch oben in Baumwipfeln. Dann wieder wirft die Ausstellung Blicke zurück in die Geschichte. Im Lichthof von K21 hängt das Gemälde »Triumph des Todes« von Peter Bruegel. Der Künstler Axel Wissel hat es als 20 Meter großes Banner reproduzieren lassen. Thema sind die Bauernkriege vor 500 Jahren. Skelette sind zu sehen, rauchende Feuer, zerfurchtes Gelände. Ein vergeblicher Kampf dafür, dass Boden allen gehört. Kolja Reichert.
Das ist wirklich so ein Beginn von Basisdemokratie in Europa. Gleichzeitig war es auch eine ökologische Bewegung, nicht unbedingt im heutigen Sinne, von wegen die Natur muss geschützt werden, aber im Sinne von der Wald, die Gewässer, die Vögel, die Tiere im Wald sollen allen gehören und nicht nur der Fürst soll jagen dürfen.
Der Besitz von Grund und Boden bedeutet immer auch Macht, besonders dort, wo das koloniale Erbe bis heute nachwirkt. Das führt die Kunst des Kollektivs CATPC aus dem Kongo eindrucksvoll vor Augen. Die Gruppe setzt sich aus ehemaligen PlantagenarbeiterInnen aus Lusanga zusammen, rund 65 Kilometer von der Hauptstadt Kinshasa entfernt. Einer von ihnen ist Sedar Tamazala.
Unsere Heimat Lusanga hieß ursprünglich Leverville, weil sie jahrzehntelang von den Palmölplantagen der britischen Lever-Brüder geprägt wurde, aus denen später der Konzern Unilever hervorging. Diese Monokultur hat unsere Wälder zerstört und die Böden ausgelaugt. Heute versuchen wir, diese Landschaft Schritt für Schritt zurückzuholen.
Gemeinsam rekultivieren sie ihr Land und sie schaffen Skulpturen, die sie in Europa aus Kakao und Palmöl produzieren und zum Verkauf anbieten. Mit dem Erlös erwerben sie das geraubte Land zurück. Dabei wirken die Schokoladenskulpturen mit ihrem absurd süßlichen Geruch wie Monumente der Dekolonialisierung.
Die Skulpturen sind aus Palmöl, Kakao und Zucker gefertigt, aus Produkten also, die aus den Plantagen stammen. Seit Generationen arbeitet unsere Gemeinschaft unter harten Bedingungen, oft ohne Zugang zu den Rohstoffen, die wir selbst produzieren. Wir wollten diese Materialien zurückerobern. Die Skulpturen werden nun in Palmöl, Kakao und Zucker verwandelt und schließlich in Museen gezeigt.
Das Thema Grund und Boden ist zwar politisch explosiv, wird in der Ausstellung aber zugänglich aufbereitet und ohne erhobenen Zeigefinger. So verlässt man K21 und fühlt sich nicht belehrt, sondern angeregt nachzudenken über Land als Ressource und als Frage der Macht.
Sabine Oelze war für uns in der Ausstellung Grund und Boden, wie wir miteinander leben, zu sehen bis April 2026 im K21 in Düsseldorf. Der US-amerikanische Präsident lässt sich, wie wir wissen, von Kritik selten beirren. Viele Künstlerinnen und Künstler halten dennoch nicht damit hinterm Berg. Der Rapper Bad Bunny zum Beispiel. Bei den Latin Grammys hat sein letztes Album gerade 5 Preise abgeräumt, darunter den fürs beste Album des Jahres. Er kritisiert die Immigrationspolitik der US-Regierung, spricht auf der Bühne fast ausschließlich Spanisch und wird die Halbzeitshow des größten Sportereignisses der USA bestreiten beim Super Bowl. Und das finden Donald Trump und seine MAGA-Anhänger dann doch nicht lustig. Kerstin Zilm schaut sich die Sache für uns an.
Konservative Podcaster und Fox-Moderatoren können sich gar nicht genug aufregen über die Entscheidung der US-Profi-Football-Liga NFL, Bad Bunny die Bühne im Finale des Sports zu überlassen, der für sie der patriotischste der USA ist. Otros son so bonito que veo en San Juan. Bad Bunny, ein Musiker aus Puerto Rico, auf dessen 7 Studioalben kein einziger englischsprachiger Song ist, der auf seiner Welttournee in diesem Sommer einen großen Bogen um die USA machte, aus Protest gegen den Umgang mit Migrantinnen und Migranten. Stattdessen spielte er 30 Nächte lang in San Juan, seiner Heimatstadt. Präsident Trump behauptet, von dem Mann, der weltweit Stadien füllt und Streaming-Rekorde bricht, noch nie etwas gehört zu haben. Heimatschutzministerin Kristi Noem droht, wenn Bad Bunny beim Super Bowl am 8. Februar auftritt, rund ums Stadion alle die aufzugreifen, die keine gesetzestreuen, patriotischen US-Bürger sind.
We'll be all over that place. We're going to enforce the law. So I think people should not be coming to the Super Bowl unless they're law-abiding Americans who love this country.
Late-Night-Talkshow-Moderatoren und Stand-Up-Comedians finden reichlich Stoff in der NFL-Entscheidung. Josh Johnson bringt die Aufregung unter NFL-Fans auf den Punkt.
They have watched the Super Bowl religiously and the last few years have watched it get blacker.
Sie haben den Super Bowl treu angeschaut, auch als er in den vergangenen Jahren immer schwarzer wurde. Letztes Jahr mit Kendrick Lamar, da dachten sie, so, das war's jetzt. Schwarzer geht's nicht. Ich hab das alles mitgemacht. Diesmal müssen wir doch mal wieder dran sein. Diesmal kommt jemand mit dem Country-Sound, den ich so mag. Und dann legt die NFL einen drauf. Ha, kein Englisch.
No English.
Bad Bunny gibt sich gelassen und selbstbewusst angesichts der Kontroverse. Als der 31 Jahre alte Musiker im November bei den Latin Grammys in Las Vegas den Preis für das beste Album für Debía Tirar Más Fotos bekommt, sagt er in seiner Dankesrede, es gebe viele Wege, Patriotismus zu zeigen und sein Land zu verteidigen. Er habe sich für die Musik entschieden.
Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música.
Der Musiker lässt sich bewusst nicht in Schubladen packen. Er ist nostalgisch und modern. Er flirtet mit Männern und Frauen. Er trägt Haute Couture und Badeshorts. Sein Erfolg füllt Latinos und Latinas in Puerto Rico, einem Territorium der USA, mit Stolz. Ökonomen schätzen, dass seine ausverkauften Sommerkonzerte in San Juan hunderte Millionen Dollar nach Puerto Rico brachten. Musik mit den Rhythmen der Sprache und der Kultur aus Lateinamerika ist der am stärksten wachsende Markt der US-Musikindustrie. Lateinamerikanische Musik erwirtschaftete in den USA im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen von 1,4 Milliarden Dollar und machte gut 8% des gesamten Profits der US-Musikindustrie aus.
Die US Recording Industry Association erklärte, dass unterschiedliche Facetten des Latin-Genres die Kultur der USA schneller präge als andere. Eine Tatsache, der sich weder die Sponsoren des Super Bowls noch die NFL entziehen können oder wollen. Bad Bunny für die Halftime-Show der Meisterschaft zu engagieren, sei eine kluge Entscheidung, von der es kein Zurück geben werde, sagt der NFL-Vorsitzende Roger Goodell.
He's one of the leading and most popular entertainers in the world. That's what we try to achieve.
Er ist einer der beliebtesten Entertainer der Welt und genau das wollen wir für diese Bühne. Er trägt wesentlich zum Unterhaltungswert bei. Wir haben noch nie Künstler für die Show ausgesucht, für die wir nicht kritisiert wurden. Das gehört dazu, wenn man hunderte Millionen Zuschauer hat. Wir gehen davon aus, dass es eine großartige Show wird, ein aufregender und vereinender Moment. Für all die Football-Fans, die das anders sehen, wird es eine Alternativveranstaltung geben. Initiiert von Turning Point USA, der vom ermordeten rechten Provokateur Charlie Kirk gegründeten Organisation. Die Veranstalter versprechen ein All-American-Fest des Glaubens, der Familie und der Freiheit. Bad Bunny lacht derweil über die, die sich wegen seines Auftritts beim Super Bowl in Rage reden.
Ladies and Gentlemen, Bad Bunny!
Als Host der Comedy-Show Saturday Night Live spricht er erst Englisch, dann Spanisch, und endet mit einem Augenzwinkern. Wer ihn nicht verstanden habe, habe ja noch 4 Monate Zeit, Spanisch zu lernen.
If you didn't understand what I just said, you have 4 months to learn. We have a great show for you tonight. Doja Cat is here.
Kerstin Zilm über den Musiker Bad Bunny aus Puerto Rico. Und wir schauen jetzt noch einmal in die Feuilletons. Da geben sich auch einige Musiklegenden die Klinke in die Hand oder zumindest deren Kinder. Hans von Trotha hat die Zeitungen von morgen für uns aufgeschlagen.
Feuilletons, die mit Fragen beginnen, versprechen Erkenntnismehrwert. Wann haben Sie zuletzt einen neuen Hausarzt gesucht, fragt Maria Gundlach, die das natürlich weiß, in der Süddeutschen. Und wer mit Fragen anfängt, muss diese auch beantworten. Weil man das beim Schreiben eines längeren Artikels leicht vergisst, beim Lesen sowieso, folgt die Antwort meist auf den Fuß. In diesem Fall in Form der Vermutung, der scheinbar leichteste Weg sei hier Google Maps. Thema ist die Rezension. Früher, Jüngere werden das gar nicht mehr wissen, waren Rezensionen Sache der Feuilletons. Jetzt sind sie Sache von Google Maps. Spoiler, unter der Überschrift 5 Sterne nie wieder findet die Autorin, sich von der Bewertung in Online-Shops und auf Google Maps leiten zu lassen, sei in Deutschland keine gute Idee. Doch sie stellt fest, die Rezension hat einen wichtigen Platz in der modernen Kommunikationskultur eingenommen. Den hatte sie früher auch, nur eben anders und wie gesagt auch woanders, nämlich da, wo Maria Gundlach jetzt über Rezensionen schreibt. In der Anonymität der Online-Welt sei die Rezension ein letztes Stück Menschlichkeit, eine ehrliche Empfehlung oder Warnung. Sie habe etwas Verbindendes, Freundschaftliches. Anders als eine professionelle, ausformulierte Kritik lebe sie bei Maps, Amazon und Co. vom Ungezwungenen, Schnellen und Lebensnahen, von echten Menschen für echte Menschen formuliert. Das also ist der Punkt. War eine Rezension früher professionelle, ausformulierte Kritik im Feuilleton, lehrt uns eben dieses Feuilleton heute, dass es sich dabei jetzt um eine spontane, ja die letzte ehrliche Reaktion im Netz handelt. Die Feuilletons dagegen entwickeln Strategien, Rezensionen zu vermeiden. Interviews zum Beispiel. So hat Nicola Carus für die Welt mit Woody Allen gezoomt. Also nicht wirklich für die Welt, aber für den belgischen Soir, der zur gleichen Medienallianz gehört. Statt einer Rezension von Woody Allens erstem Roman eine ganze Seite Woody Allen O-Töne. Das schließt zwar jede Kritik aus, unterhält aber die Leserschaft. Viel erfahren wir übrigens nicht, außer vielleicht, dass Woody Allen findet, jemand, den man als pessimistisch bezeichnen würde, sei eigentlich nur realistisch. Um hier auch mal eine Frage zu stellen, ist Ihr Vater oder Ihre Mutter zufällig ein berühmter Popstar? Dann nämlich wäre Henrik von Holtums Taz-Beitrag zur aktuellen Tournee von Baxter Dury, Sohn von Ian Dury, die Feuilleton-Empfehlung des Tages. Auch keine Kritik, eher ein Porträt, auch auf Grundlage eines Interviews für eine andere Zeitung, in diesem Fall für den englischen Guardian, aber mit praktischem Mehrwert. Ausgangspunkt: Ein Elternteil ist Popstar, das Kind will es werden. Diese Konstellation sei der Beginn vieler eher trauriger Karrieren. Doch die Geschichte von Baxter Dury geht gut aus. Henrik von Holtum nennt seinen Beitrag entsprechend einen Leitfaden. Man kann es, lehrt dieser Leitfaden, wenn es mit der Musik nicht klappt, auch über den Namen versuchen. Das habe im Pop eine dynastische Dimension. Die Country-Legende Hank Williams hat einen Sohn, der Hank Jr. heißt, der einen Sohn hat, der Hank III heißt. Alle drei wurden Country-Musiker. Der Sohn von John Lennon und Yoko Ono heißt Sean Ono Lennon. Sein Name wirkt fast so, als hätten die beiden ihr Gemeinschaftswerk signieren wollen. Es scheint, resoniert der Taz-Autor, als ob die Popstar-Eltern ihr Kind eher als Erweiterung ihrer selbst sehen. Dieser Komplex aus Ich- und Ruhmsucht gehört wahrscheinlich zum Popgeschäft. Die Öffentlichkeit befeuert das. Selbstkritik im Feuilleton. Die Feuilletons des Tages halten übrigens noch eine dritte Variante bereit, eine Rezension zu umschiffen, die Glosse. Es geht um die Jugendgedichte des Kulturstaatsministers. Gerrit Bartels widmet ihnen im Tagesspiegel einen Kommentar. Er verweist auf erste Besprechungen von Gedichten, die Wolfram Weimer als Anfang 20-Jährige geschrieben hat. 1986 im Selbstverlag mit dem Titel Kopfpilz erschienen, lange vergriffen, jetzt aufgestöbert. Zum Abschluss noch eine Frage, diesmal also aus dem Tagesspiegel. Es stellt sich die Frage, so Gerrit Bartels, ob es die mediale Aufregung darum wirklich braucht. Und die kann man ja wunderbar knapp beantworten. Nein.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie dabei waren.